Oxy, Wirtschaft anders denken, und die Oxy-Ausgabe in diesem Monat ist ein Automagazin geworden. Also jetzt nicht im klassischen Sinne, also kein einziges schönes glänzendes Auto in diesem Magazin, obwohl es doch schöne Grafiken und Bilder gibt, und für die ist unter anderem Tom Strohschneider zuständig. Schönen guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Bewegt euch anders, Punkt, könnt ihr ein Ausrufezeichen stehen, und dann schreibt ihr Schluss damit, dass sich alles ums dreckige, ressourcenfressende, mörderische Autos dreht. Da könnt ihr jetzt ja großer Zeigefinger dahinter stehen und dann fangen wir an, die Leute zu belehren, aber das ist nicht der Weg, oder?
Nein, ich glaube, dass es da auch gar nicht in dem Sinne um Belehrung geht. Man kann aber natürlich an der Stelle auch mal die Frage stellen, wenn wir schon über Automobilismus sprechen, dass gern den Kritiker einer Autogesellschaft vorgeworfen wird, den ökologischen oder den verkehrspolitischen Zeigefinger rauszuholen. Wenn man aus der Perspektive eines Fußgängers oder aus der Perspektive eines Radfahrers, insbesondere in der Großstadt, sich die Sache mal anguckt, habe ich ja das Gefühl, dass die andere Seite nicht mit Zeigefingern vorgeht, sondern mit großem PS, mit dreckiger Auspuffluft. Und ich glaube, wir haben in der Frage ein bisschen was gerade zu rücken, denn sehr ich akzeptieren kann, dass die Automobilproduktion, der Auto-Individualverkehr ja schon tief in unser Leben eingeschrieben sind, so sehr müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir aus dieser engen Verquickung rauskommen. Denn weder verkehrspolitisch noch ökologisch noch was den ökonomischen Strukturwandel angeht, gibt es eine Alternative. Und dann gehört es auch dazu, an die hunderttausenden Beschäftigten in der Branche zu denken. Aber die Diskussion könnte ein bisschen anders sein. Und wie schon gesagt, wenn Kritik an der Autogesellschaft mit sowas wie einem gehobenen Zeigefinger mal gleich in Verbindung gebracht wird, dann sehen wir ja, dass wir da in der Debatte auch ein bisschen erstmal am Anfang noch stehen.
Das scheint mir ein gordischer Knoten zu sein. Das Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes sind ja die Arbeitsplätze. Wenn man nach der Logik geht, dann hätte sich ja in der Gesellschaft nie was geändert. Das fängt bei der Kohle an. Da sieht man, wie schwer das ist. Hört bei der Autoindustrie auf und bei anderen Branchen, die es eben nicht mehr gibt. Oder Handwerksberufe, das ist der Wandel der Zeit. Aber diese Argumente, Arbeitsplätze halt, die ziehen immer noch und sind fast unschlagbar, oder?
Ja, ich glaube schon, dass sie schlagbar sind. Wir haben es aber mit einem sehr vermachteten und mit einem sehr politisch wichtigen und dann in dieser Frage natürlich auch die ökonomischen Interessenlagen angeht, sehr geschützten und auch sehr stark verteidigten Bereich zu tun. Völlig richtig gesagt, Strukturwandel, neue Produkte, andere Fertigungsmethoden, neue Formen, sich fortzubewegen, gab es ja immer. Ein großer Teil der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ökonomien waren Leute, die Holzschiffe gebaut haben. Ich glaube, das macht inzwischen kaum noch jemand. Kleine Nebenbemerkung, das Segelschulschiff der Bundeswehr wird ja nicht mal reparierbar sein. Offenbar fehlen die Arbeitskräfte. Nein, im Ernst, dass wir seit ungefähr 100 Jahren eine so drastische Prägung vieler nationaler Ökonomien auf die Autogesellschaft haben, ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Die Frage der Arbeitsplätze steht da ganz oben. So, nun kann man sich ja von links die Sache mal angucken. Ich persönlich habe gar kein Interesse daran, den Beschäftigten, der bei VW am Band Motoren, Karosserien reinschraubt, oder die vielen Beschäftigten der Zulieferindustrie. Denken wir an die Prekären, die in Tankstellen nachts arbeiten und uns Würstchen rausreichen, wenn wir da anhalten. Also das ist ja eine riesengroße Branchenverquickung, ein Netzwerk geradezu. Und alle haben mit diesem Auto zu tun. Und natürlich muss man sich überlegen, wie man die Leute in eine neue Mobilität reinkommt. So, jetzt haben wir da den Staat. Der versucht natürlich die Autobranche, die sehr stark für exportnationalistische Dominanz Deutschlands entscheidend ist, zu schützen. Wir haben es immer wieder erlebt, da wird lobbyiert, da wird auf EU-Ebene werden Abgasvorschriften versucht zu verringern, denn gerade die deutschen Hersteller bauen besonders große und damit auch besonders emissionsstarke Autos. Man hat auf diesen Diesel-Irrweg gesetzt, auch so eine deutsche Besonderheit, und da sieht man schon sehr stark, also da sind bestimmte Kapitalfraktionen sehr stark mit staatlicher Regierungspolitik verknüpft. Sondern auf der nächsten Ebene die Gewerkschaft. Machen wir uns nichts vor. Für die IG Metall sind die Beschäftigten in der Autobranche oder in dem, was sozusagen um die Autobranche herum an Metall- und Elektroindustrie gewachsen ist, ist für die ein riesengroßer Faktor. Die sind wunderbar organisiert, stärker als in vielen anderen Branchen. Die verdienen auch ganz gut und sind sowas wie sozusagen so eine Art Elite-Leitteil irgendwie der Beschäftigten, der Arbeiterklasse, kann man ja ruhig mal sagen.
Ja, weil du sagst Arbeiterklasse. Ich habe ja das Gefühl, dass bei Tarifauseinandersetzungen so ein Schleier über den Klassenkampf gelegt wird, und mit dem Klassenkampf meine ich, dass es Arbeitgeber, Arbeitnehmer gibt, und wenn man das Ganze dann Sozialpartnerschaften nennt, klingt das sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ist das jetzt zu gemein, oder ist die Idee von Sozialpartnerschaft tatsächlich eine, die in einem Sozialstaat wie der Bundesrepublik Deutschland, die man gelten lassen kann, oder müssten die Auseinandersetzungen nicht etwas härter laufen?
Ich glaube, man muss sich das immer besonders angucken. Also ich finde diesen Begriff Sozialpartnerschaft, der verschleiert auch viel mehr Interessengegensätze und tut so, als wenn es da eine Identität der Ziele und Wünsche gibt. Nun ist es so, ist eine relativ deutsche auch Besonderheit, dass diese sozialpartnerschaftliche Orientierung der Gewerkschaften da sehr stark ist. Man denkt immer, wenn wir uns brav verhalten und natürlich auch den ökonomischen oder Unternehmensinteressen nahe kommen, dann bleibt genug übrig für die Beschäftigten. In der Autoindustrie hat es ja durchaus geklappt. Also man muss auch sagen, es gibt sozusagen auch dann da auch Erfolge aus der Sicht der Gewerkschaften. Aber da will ich ganz kurz auf den Begriff der Sozialpartnerschaft mal etwas genauer gucken. Was heißt denn in dem Fall sozial? Wir wissen schon, Sozialpartner werden sozusagen auf der Ebene der Tarifauseinandersetzung die Player genannt. Aber klar ist auch, wenn wir über Sozialpartnerschaft mal ein bisschen anders nachdenken, müssten wir doch auch die Frage stellen, was ist eigentlich das gesellschaftliche Interesse und wie würden wir den Umbau oder wie würden wir über Autobranche im gesellschaftlichen Interesse reden? Da werden Leute totgefahren, da wird die Umwelt zu betoniert. Da ist eine sehr stark auf Zersiedlung und Individualisierung ausgerichtete Mobilität entstanden, von der ganzen Gesellschaften abhängig geworden sind. Das kann ja nun wohl nicht im gesellschaftlichen Interesse sein, sondern man müsste jetzt ja gerade darüber nachdenken, auch vor dem Hintergrund, dass viele Leute, insbesondere in Städten, ja nicht mehr ein eigenes Auto haben wollen, sondern viel eher auf kollektive Mobilität sich orientieren, auch andere Formen der Mobilität suchen. So, und insofern müsste man vielleicht Sozialpartnerschaft da mal ein bisschen anders ausbuchstabieren. Das würde aber bedeuten, dass nicht nur die, mit Verlaub, die starken und mächtigen Betriebsratsfürsten der IG Metall in den Autoindustrien da den Kurs bestimmen, sondern dass man sich auch zurückbesinnt. Auch in der IG Metall gibt es Netzwerke und Diskussionskreise, wo es um Umweltfragen geht. Da gab es auch immer wieder progressive Vorstöße zu überlegen, was man eigentlich machen kann. Die können ja nun in den Autowerken nicht von heute auf morgen jetzt alle sofort jetzt, was weiß ich, erneuerbare Energienteile irgendwie produzieren. Aber dass man da eine Transformation hinbekommt, die auch aus den Erfahrungen lehrt, du hast es angesprochen, Kohle, Stahl, auch die Werftenbranche, da gab es ja schon riesengroße Strukturwandel. Und für mich ist entscheidend, dass ich glaube, auch die Linken mehr dafür interessieren müssen, wie man soweit in einer vor dem Hintergrund der ökonomischen Bedeutung akzeptablen Lage mit den Beschäftigten, aber auch mit den Interessen derer, die keine Autos haben oder die woanders arbeiten, hinbekommt. Mhm. Und das ist unglaublich schwer, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass insbesondere jede deutsche Regierung, seit man sich zurückerinnert, eine, ja, wenn man so will, eine Autoregierung war.
Ja, und die Rolle der Gewerkschaften, speziell der IG Metall, wird ja schön beschrieben in der aktuellen Oxy-Ausgabe, wie ambivalent das ist. Auf der einen Seite sollen sie sich für ihre Mitglieder einsetzen und Arbeitsplatzerhalt an vorderster Stelle. Auf der anderen Seite sollte es auch ja möglicherweise solidarisch, internationalistisch und fortschrittlich sein, auch für die Menschen, also was den Thema Umweltschutz betrifft und neue Gesellschaftsmodelle. Das scheint ja Gewerkschaften zu zerreißen oder zumindest ambivalent zu sein. Da haben die Gewerkschaften noch einiges vor sich, oder?
Ich glaube, es wäre an der einen oder anderen Stelle ganz gut und ich finde ja, dass man da immer wieder auch durchaus positive Signale sieht, wenn auch in den Gewerkschaften da ein bisschen offener und ehrlicher drüber geredet wird. Es ist doch völlig klar, niemand, der das Herz an der richtigen Stelle hat, hat ein Interesse daran, dass die schätzungsweise 2 Millionen Beschäftigten in diesem Land, die in irgendeiner Weise mit der Autoproduktion zu tun haben, unter Druck geraten. Also dieses Interesse, finde ich, darf man auch nicht haben, denn die Leute haben da irgendwann Ausbildung angefangen und wenn man in Wolfsburg oder woanders wohnt, gibt es vielleicht auch nicht besonders viele Alternativen. So, aber wir müssen dann schon ehrlich sein in diesen Debatten und sagen, okay, wenn bestimmte Emissionsziele erreicht werden sollen in den Fahrzeugflotten, wenn bestimmte verkehrspolitische Ziele erreicht werden sollen, also warum müssen Autos rasen, warum reicht es nicht, wenn man mit 100 oder 110 über die Straße fährt, dann stehen natürlich auch bestimmte Produktlinien, dann stehen die Besonderheiten bestimmter Autoproduzenten in Frage. Es gibt gerade in diesem Land und zwar deutlich auch im Unterschied zu anderen autoproduzierenden Ländern, gibt es halt Unternehmen, die vor allen Dingen riesengroße PS-Boliden bauen, deren einziger Zweck ja offensichtlich darin besteht, wie ein Panzer auszusehen und in überhöhter Geschwindigkeit über Autobahnen zu rasen. Ich finde, darüber muss man reden, weil dann würde nämlich auch so ein Gespräch und, wenn man so will, gesellschaftliches Gespräch darüber herauskommen können, was eigentlich die Ziele eines Strukturwandels sind. Denn der Punkt ist, der Strukturwandel kommt so oder so. Wir sind ja mittendrin. Die Elektrifizierung der Antriebsstränge ist nicht mehr rückgängig zu machen. Da kann man jetzt lange drüber streiten, ob Elektromobilität jetzt schon der Weisheit letzter Schluss ist. Aber als Übergangstechnologie wird sich das durchsetzen. Dabei haben andere Märkte, andere Unternehmen, andere Länder inzwischen schon die Nase vorn. So, jetzt wird versucht, da hinterher zu rennen. Da wird sicherlich dann auch der Staat wieder gebeten mit Investitionen und mit Vergünstigungen, auch mit politischer Hilfe, diesen Strukturwandel zu machen. Die Frage ist aber, in welche Richtung geht dieser Strukturwandel? Und ich finde, man kann von den Gewerkschaften auch schon verlangen, dass sie sich nicht nur um die klientelistischen Interessen ihrer Beschäftigten oder bestimmter Branchen kümmern, sondern ein gesellschaftliches Interesse geltend machen. Wenn man so will, das gesellschaftspolitische Mandat der Gewerkschaft müsste wieder weiter oben auf die Tagesordnung geraten. Und ich bin mir sicher, wir reden ja hier nicht davon, dass wir in 5 Jahren irgendwelche großen Werke alle schließen und die Leute dann auf der Straße stehen, sondern es geht darum, gemeinsam darüber nachzudenken, wie ein gesellschaftlicher Umbau stattfindet. Denn die ganze Automobilität hat sich ja so tief reingefressen in gesellschaftliche Zusammenhänge, dass es ganz, ganz furchtbar schwer ist, da auch umzudenken. Wir haben dafür gesorgt mit steuerlichen Vergünstigungen, dass sich die Menschen weit außerhalb der Städte Häuser bauen. Wie kommen sie von diesen Häusern zu ihren Arbeitsplätzen? Natürlich mit dem Auto. Wir haben also nur ein Beispiel. Also wir müssten sogar die Frage der steuerlichen Förderung von Wohnungen und von Wohnraumschaffung bedenken. Da stecken auch kulturelle Fragen da drin. Ich will mich darüber nicht lustig machen, das Zerrbild vom bürgerlichen Spießer, der am Samstag sein Auto vor der Tür putzt, ist wahrscheinlich auch Vergangenheit. Aber natürlich spielt es immer noch eine Rolle, bis weit in die Individualität von Menschen hinein, die sich über Autos, über die Größe von Autos etc. definieren. Also wie groß diese Herausforderung ist, wird ja daran sichtbar. Und deswegen kann man es weder den Gewerkschaften sozusagen als alleinige Herausforderung überlassen, schon gar nicht der gegenwärtigen Politik, weil deren Ziel darin besteht, die Autoindustrie auf Teufel komm raus wettbewerbsfähig zu halten im internationalen Maßstab. Aber dabei kommt am Ende sozusagen dann die etwas bei heraus, was der Logik des Profits, der Logik des Wachstums und so weiter folgt, aber nicht der Logik einer möglicherweise alternativen Mobilität.
Hm. Zur Kulturfrage des Personenkraftwagens und der Garagen werden wir gleich kommen zum Abschluss, weil ich das sehr süß und sehr interessant finde. Nochmal zwischendurch als Einschub die Mobilität als Machtfrage. Ist denn nicht Mobilität auch immer eine Machtfrage und Verkehrspolitik auch eine Frage? Frage von sozialer Gleichheit, also wenn man sagt, Verkehrsmittel sind Allmende, sind Gemeinwesen, öffentlicher Personennahverkehr, alle Menschen müssen sich oder sollten sich von A nach B bewegen können und dass das Einkommen da keine Rolle spielen sollte. Das ist doch ein Gesellschaftsmodell, was eigentlich solidarisch ist. Wenn ich aber ein Auto brauche und eine Anbindung, bin ich schon wieder gehandicapt. Ist die Frage, wie wir gemeinsam leben wollen, nicht auch eine Frage von Mobilität, Allmende und Gemeinwesen?
Ganz, ganz entscheidend und zwar auf vielerlei Ebene. Wir könnten jetzt über die Frage anfangen zu diskutieren, wie viel öffentlicher Raum eigentlich von Autos, wenn man so will, missbraucht wird durch Parken. Also der wird ja quasi nutzlos dadurch vergeudet, dass da einfach ein Auto draufsteht und man sich dann schon die Frage stellen kann, in welchem Verhältnis das zu der Idee eines öffentlichen Raums, zu dem alle gleichermaßen Zugang haben ist. Aber noch eine andere Sache vielleicht, die es plastischer macht. Ich selber wohne ein Teil meines Lebens im Oderbruch. Das ist ein sehr, sehr zersiedelt, wenig Leute wohnen da, wir haben viel Wind und wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr, weil sich schon relativ früh dort die öffentlichen Player zurückgezogen haben. Ist einfach zu teuer, da gibt es ein paar Buslinien. So, und die Überlegung zum Beispiel dort, dass sich die Leute, die ja die Mobilität brauchen, als, wenn man so will, öffentliches Gut, und zwar unabhängig davon, ob ich es mir leisten kann oder nicht, ob ich alt bin und vielleicht nicht mehr mit dem Auto fahren möchte, sondern ich brauche ja Zugang zu Mobilität. Ich möchte mich frei bewegen können. Und darüber nachzudenken, zum Beispiel solidarische Mobilitätsgenossenschaften zu gründen, die mit erneuerbarer Energie so eine Art Elektro-Shuttle-Service dort bedienen, bei der Erwerbslosigkeit, bei dem Vorhandensein von Windstrom, wäre das ja möglich. Wir müssen einfach mal anfangen, stärker solche Sachen auszuprobieren. Und das passiert ja seit einigen Jahren auch. Es gibt immer neue Pilotprojekte, Verkehr aus Städten herauszuholen. Auch die Radfahrer gegenüber dem Autofahrer zu stärken, gerade hier in Berlin, viele Diskussionen jetzt über wirklich geschützte Fahrradstreifen. Auch das ist eine Machtfrage, die bis ins Individuelle durchgeht, weil du am Ende konfrontiert bist mit dem Kampf zwischen einem, der ein Gefährt hat, welches gegenüber dem Fahrrad deutlich stärker ist. Und wir, glaube ich, sollten, und das schließt ja an das an, was du am Anfang gesagt hast, vielleicht ein bisschen rauskommen aus so einer Besserwisser-Perspektive, die auf allen Seiten sichtbar ist. Die Autofahrer machen sich gerne über die Ökos lustig und Leute, die ökologisch inspiriert sind, machen sich ganz gerne über die Autofahrer lustig. Am Ende hängen wir da alle zusammen in diesem Boot und müssen dann auch darüber nachdenken, wie genau im öffentlichen Interesse soweit möglich ist. Wir werden nicht alles durch öffentlichen Nahverkehr lösen können. Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wie, wenn öffentlicher Nahverkehr funktionabel ist, der möglichst kostenfrei ist. Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, was wir eigentlich mit Siedlungsräumen machen, die praktisch aufs Auto zugeschnitten sind. Nicht nur Innenstädte, sondern eben auch gerade die sogenannten Satellitenstädte und so weiter. Wir müssten dann darüber nachdenken, wie man investieren kann in so ein gesellschaftliches Verkehrsmodell und nicht ein individuelles Verkehrsmodell. Darüber zu reden und dabei diese Machtfrage im Kopf zu haben, ist, glaube ich, wichtig. Die Debatte läuft. Die Debatte läuft ohnehin und momentan wird sie von Gerichten entschieden über Fragen, die zum Beispiel mit diesem Abgasbetrug zu tun haben oder vom Markt. Und das kann aber natürlich nicht im gesellschaftlichen Interesse sein, das solchen Playern allein zu überlassen. Wir brauchen endlich diese Debatte darüber. Und da muss sich die Gewerkschaft ein bisschen öffnen. Da müssen sich auch die Umweltverbände zum Teil ein bisschen bewegen. Und ich würde mir wünschen, dass auch linke Parteien sehr ehrlicher darüber reden, weil so richtig eine Antwort auf die Frage, was wir mit diesen vielen, vielen Beschäftigten machen, die in diesen Branchen arbeiten und wie danach ökonomische Stabilität in Regionen noch zu erhalten ist, haben wir ja auch noch gar nicht. Das kann man auch mal ganz ehrlich sein, da stehen wir ein bisschen noch am Anfang, aber diese Debatte läuft und sie ist notwendig.
Abschließend noch zum Kulturgut Auto, wenn ich das mal so sagen darf, dass Menschen ja von meinem Auto sprechen und das auch pflegen und hegen und das irgendwie manchmal gepflegter aussieht als die Wohnung oder auch die Kleidung, die die Menschen tragen, dass das Auto eine starke Identifikation einen Ruheraum. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich im Auto bin, fühle ich mich wirklich frei, da bin ich allein, da bin ich abgeschirmt, das ist ein Schutzraum. Die fahren dann rum und sagen, also im Auto fühle ich mich irgendwie wohl und geborgen. Also das Auto ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel und das ist ihr Auto. Und dann kommen wir weiter zum Thema Garagengemeinschaften. Da gibt es ja auch einen sehr schönen Artikel, dass der Gemeinschaftssinn von Garage, von, das ist ja auch so eine spezielle kulturelle Sache. Wenn man das alles ummünzt in Gemeinschaft und in diese Mobilitätsform, die du beschrieben hast, in gemeinsamer, dann gibt es da eine Hoffnung, dass sich da was ändert. Oder ist das eine verfahrene Sache?
Ich glaube nicht. Also ich bin sowieso immer dafür, ein gewisses Maß an Zweckoptimismus an den Tag zu legen, denn die Herausforderungen gehen ja nicht dadurch weg, dass wir sozusagen die Waffen vor ihnen strecken und sagen, wir schaffen es nicht. Nee, ich glaube, der Punkt ist schon, eine andere Mobilität ist nicht nur nötig, sondern auch möglich. Und am Ende ist es so, dass das Auto meines Erachtens so ein starkes Symbol für, wenn man so will, kapitalistische Versprechen geworden ist. Eine bestimmte Freiheit. Das ist ja nicht eine Freiheit, die auf die Freiheit anderer Rücksicht nimmt, sondern sozusagen eher eine ganz egoistische Freiheit. Dass ich bewege mich mit dem Auto, wohin ich will, und zwar zu Lasten von Umwelt und möglicherweise anderen Verkehrsteilnehmern. Dass dort so eine Materialität, also die Frage, wie viel Wert ein solches Produkt hat, es glänzt und man könnte vielleicht mal eine Untersuchung machen, wie viel Kapital in den letzten 100 Jahren vor allen Dingen in die Reproduktion, in die Ausweitung und in die immer stärkere Zuspitzung dieses Versprechens, dieses Werbeversprechens geflossen sind. Und wenn man dann sagt, okay, da steckt natürlich auch ganz viel Bewusstseinsproduktion drin. Man hat uns auch eingeredet, dass das Auto dieses große Freiheits- und Individualitätssymbol ist. Wenn man aber jemandem was erfolgreich eingeredet hat, dann kann man ja immer noch zu dem Schluss kommen, dass man ihm erfolgreich auch was anderes, nicht in dem Sinne einreden, aber doch zumindest als Ergebnis einer Debatte haben kann. Und dann wird man vielleicht feststellen, dass die größte Freiheit darin besteht, sich einer kollektiven Mobilität dorthin zu bewegen, gemeinsam mit anderen, aber genauso auch alleine, wo man nicht anderen Leuten das Leben bedroht, die Umwelt kaputt macht und wo man vielleicht auch in einem globaleren Maßstab mal denkt, dass ein bestimmtes Lebensmodell eben nicht verallgemeinerbar ist. Denn wenn alle Menschen auf der Welt genauso viel Autos hätten wie die Deutschen, dann hätten wir hier relativ schnell, glaube ich, Schicht im Schacht.
Bewegt euch anders, denn das ist, sag mal, die Oberaussage und die große Frage, wie geht's weiter mit dem Automobilismus in Deutschland? Und das fragt die Oxy-Ausgabe des dritten Monats in diesem Jahr, Wirtschaft anders denken. Und einer der Macher ist Tom Strohschneider, mit ihm habe ich gesprochen. Ich bedanke mich und wünsche dir noch einen sehr angenehmen Tag.
Danke ebenso.
Tschüss.